Deutschlandfunk. Aus Religion und Gesellschaft.
Das ist eine weit verbreitete Situation, insbesondere in Deutschland, dass Menschen sich als Juden kostümieren oder sich als solche begreifen, obwohl sie es nicht sind. Viktimologen, Judaisten, Historiker, jeder hat einen anderen Blickwinkel darauf, aber allen ist klar, dass hier etwas nicht stimmt.
Eine Frau macht ihren Vater zu einem Tzaddik, einem Gerechten. Ein Ehrentitel im Judentum. Der Vater, nicht Jude, war ehemaliger Wehrmachtsoffizier. Dieselbe Frau macht ihre Mutter zu einer Auschwitz-Überlebenden mit eintätowierter Nummer auf dem Arm. Die Mutter, eine christliche Hausfrau in einer deutschen Kleinstadt, war nie in ihrem Leben in Auschwitz.
Philosemitismus mit einer hochgradigen Überidentifikation. Also man bekennt sich zu den Juden so stark, dass man glaubt, selbst einer zu sein. Ich glaube, es gibt eine andauernde Anormalität im Verhältnis von Nichtjuden und Juden.
Was macht es so erstrebenswert, in die Rolle eines Opfers zu schlüpfen? Zumal in die eines jüdischen Opfers. Die Scham, aus einer Täterfamilie zu stammen? Der Wunsch, einmal im Leben auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen?
Der eingebildete Jude. Jüdische Scheinidentitäten im Wandel der Zeit. Von Kirsten Serup-Bielfeld.
Ein mysteriöser Selbstmord. Eine junge deutsche Historikerin und Bloggerin nimmt sich 2019 in Dublin das Leben. Ihre Umwelt steht vor einem Rätsel.
Ein brutaler Mord. Eine Studentin streckt ihren Professor mitten in einer Vorlesung mit mehreren Pistolenschüssen nieder. Sie will von ihm nicht länger unterrichtet werden.
Eine raffinierte Täuschung. Ein Schriftsteller landet einen Bestseller. Angeblich eine Autobiografie. Doch die Schilderungen können nicht stimmen. Die Sache gerät zum Skandal.
Diese Ereignisse haben auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun. Auf den zweiten allerdings schon. Das Bindeglied hier ist das Phänomen der sogenannten Kostümjuden. Im Hintergrund all dieser Fälle spielt es eine ausschlaggebende Rolle.
Kostümjuden. Das ist die etwas flapsig-spöttische Bezeichnung für Nichtjuden, die vorgeben, Juden zu sein. Für Menschen, meist ohne irgendeine Verbindung zum Judentum, die sich eine erfundene jüdische Identität überstülpen, wie ein fremdes Kleidungsstück. Unter ihnen sind Protestanten, Katholiken, Konfessionslose und Atheisten. Sie legen sich gefälschte Biografien zu, behaupten, Nachkommen von Holocaust-Überlebenden zu sein und versuchen, mit überbordender Fantasie, beachtlicher Überzeugungskraft und abenteuerlich zusammenfantasierten Scheinidentitäten ihre Umwelt zu täuschen. Der Historiker Julius Schöps.
Das ist eine weit verbreitete Situation, insbesondere in Deutschland, dass Menschen sich als Juden kostümieren oder sich als solche begreifen, obwohl sie es nicht sind.
Neu ist das Phänomen nicht. Nach 1945 etwa machten ehemalige Nazis Gebrauch von dieser Art Identitätswechsel, tarnten sich als Juden, um vom Täter zum Opfer zu mutieren. Das ist lange her. Und seitdem haben sich Hintergründe und Motive natürlich gewandelt, sorgen immer neue Fälle für Schlagzeilen und eine hohe Medienpräsenz. Wohl auch deshalb, weil einige von ihnen auf spektakuläre Weise aufgedeckt wurden und in der Öffentlichkeit Fassungslosigkeit hervorriefen. Julius Schöps ist davon überzeugt, dass es sich bei diesem Erscheinungsbild in erster Linie um eine deutsche Krankheit handelt.
Ich glaube einfach, es ist ein Syndrom, nicht? Ein Syndrom, das tief verwurzelt ist in der deutschen Gesellschaft. Es ist ein Problem, das damit zu tun hat, dass Menschen an der Vergangenheit leiden. Und dieses Problem kann in der Tat seltsame Blüten treiben.
Einige dieser seltsamen Blüten haben die beiden Autoren Clemens Böckmann und Johannes Spohr in ihrem Buch »Fantastische Gesellschaft« gesammelt. Sie beschreiben darin Fälschungen, Betrugsfälle und erschwindelte Familiengeschichten, die alle im Zusammenhang mit der Shoah und dem Zweiten Weltkrieg, aber auch mit der Erinnerung daran stehen. Da heißt es:
Christliche Deutsche inszenieren sich öffentlich meist als jüdisch Verfolgte des Nationalsozialismus oder deren Nachkommen. Häufig wird mit den erfundenen Familiengeschichten politisches Handeln legitimiert. Fast immer findet sich ein Publikum, das die imaginierten Geschichten bereitwillig rezipiert. Wie ist dieses Phänomen zu erklären? Und was besagt es über Stand und Perspektiven unserer Erinnerungskultur?
Eine Antwort auf diese Fragen hat die Hamburger Historikerin Ulrike Jureit. Die Formen und Muster heutigen Gedenkens seien nachhaltig geprägt durch ein ausschließlich rückwärtsgewandtes, opferidentifiziertes Erinnern, wie es sich seit den 1960er Jahren entwickelt habe und nun für das öffentliche Gedenken an Holocaust, Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus charakteristisch geworden sei. Erinnerungsarbeit besteht nach ihrer Ansicht heute darin, sich in die spezifisch jüdische Opferperspektive zu begeben und ausschließlich aus dieser Position heraus zu gedenken. Diese opferzentrierte Erinnerung sieht Ulrike Jureit auch als Schuldabwehr und den Wunsch nach historischer Entlastung.
Denn der Identifizierungswunsch mit den Opfern der Verfolgung, der Vernichtung, des Mordes stellt bis heute die erinnerungspolitische Norm dar. Denn nur dieser Weg hat es ermöglicht, die Dimension des Verbrechens und auch die Beteiligten als Täter zu identifizieren. Allerdings hat sich mittlerweile dieses Mitfühlen und Mitleiden zu einem Identifizierungswunsch entwickelt und nicht nur individuell, auch gesellschaftlich ist daraus so etwas wie eine geliehene Identität geworden.
Der Wunsch, sich als jüdisch auszugeben, wird von der Hoffnung getragen, sich auf diese Weise von einer moralischen Last zu befreien, Schuld und Scham abzuwehren und so auf der moralisch richtigen Seite, der Opfer, zu stehen. Das trifft vor allem zu, wenn die Betreffenden ahnen oder wissen, dass die eigene Familie in eine Tätergeschichte verstrickt war.
Ich glaube, dass das letztlich die Fortsetzung ist dessen, was ja hier schon in Deutschland seit vielen, vielen Jahren über die opferidentifizierte Erinnerung praktiziert wird. Das ist eine Form der Individualisierung und auch der Emotionalisierung dieser Geschichte, die darauf setzt, dass über die Identifikation mit den Opfern diese Art von Geschichte, diese Zeit näher gebracht wird, dass sie wach gehalten wird. Ich glaube, dass diese emotionalen und auch häufig auch biografisch stimulierten Zugänge viel zu einseitig sind und dass unsere Erinnerung sich damit auseinandersetzen muss, dass es eine deutsche Gesellschaft war, aus der heraus diese Verbrechen begangen wurden.
Nun mag die Sehnsucht, eine als traumatisch empfundene Vergangenheit zu bewältigen, verständlich sein. Abwegig allerdings ist die Vorstellung, die Fixierung auf diese Vergangenheit und der Versuch, ihr durch Lügen und Fälschungen zu entkommen, bringe Befreiung. Erfahren musste das, so Ulrike Jureits These, vor allem die Generation der 68er, die rigoros und opferzentriert versuchte, sich der Auseinandersetzung mit der Väter- und Tätergeneration zu entziehen, etwa mit Hilfe einer Heilssuche im Marxismus.
Eine Generation, die selber daran nicht beteiligt war, sondern als Kinder der damals verantwortlich Handelnden ein Erbe anzutreten hatte, das so ungeheuerlich war, dass es erstmal die Reaktion hervorruft, damit wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Wir wenden uns einem politischen System zu, das uns etwas ganz anderes verspricht. In dem Motiv ist das durchaus nachvollziehbar, hat aber ja gravierende Folgen für das, was sich daraus erinnerungspolitisch entwickelt hat.
Es ist der 24. Januar 1984. Die Studentin Sabine G. betritt das Martin-Buber-Institut für Judaistik der Universität Köln. Mit gezogener Pistole stürmt sie in eine Hebräisch-Vorlesung des renommierten Judaisten Professor Hermann Greive. Aus nächster Nähe schießt sie ihm in den Kopf. Greive stirbt einen Tag später.
Sabine G. ist evangelisch und studiert in Köln Judaistik. Nach einer gescheiterten Beziehung zu einem jüdischen Kommilitonen beginnt sie, sich als orthodoxe Jüdin zu fühlen. Völlig fanatisiert will sie mit dem Mord dagegen protestieren, dass Judaistik von einem Nichtjuden wie Greive unterrichtet wird.
Hermann Greive war ein Kollege von mir, mit dem ich eng zusammengearbeitet habe. Und wir waren damals alle geschockt, die Situation, dass eine Studentin, die zum Judentum übergetreten war, der Meinung war, es dürften Nicht-Juden keine Judaistik lehren. Also es war alles etwas irre.
Es ist der 17. Juli 2019. In ihrer Wohnung in Dublin wird die junge deutsche Historikerin und Bloggerin Marie-Sophie H. tot aufgefunden. Sie hatte sich in der Öffentlichkeit als Nachfahrin von Holocaust-Opfern ausgegeben und bei der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem Akten eingereicht, die belegen sollten, dass zahlreiche Familienmitglieder im Holocaust ermordet worden seien. Es stellt sich heraus, dass sie sämtliche Dokumente eigenhändig gefälscht hatte. Die junge Frau, die in Irland an ihrer Doktorarbeit schrieb, hatte keinerlei jüdische Verbindungen. Ihre Familie war evangelisch und stammte aus der DDR. Aber in ihren Blogs und Vorträgen, auf Tagungen und Podien, versäumte sie nie, auf ihre angeblich jüdische Herkunft hinzuweisen. Im Frühjahr 2019 entdeckt ein deutscher Journalist Ungereimtheiten und Widersprüche in ihren Geschichten. Er reist zu einem Interview mit ihr nach Dublin und bringt das komplette Lügengebäude zum Einsturz. Kurz darauf nimmt sich Marie-Sophie H. das Leben.
Daneben häufen sich Geschichten und Begebenheiten, die weniger extrem, aber ebenso symptomatisch sind.
Da ist der Mann, der es mit Lügen und Fälschungen bis zum Vorsteher einer norddeutschen jüdischen Gemeinde brachte und 15 Jahre lang dort unbehelligt amtierte. Erst 2018 fliegt er auf und muss zurücktreten.
Oder der vermeintliche Zeitzeuge, der durch Schulen und Bildungseinrichtungen tourte und mit der Kippa auf dem Kopf berichtete, wie er als Kind Buchenwald überlebte, aber über 70 Angehörige, unter ihnen seinen Vater, dort verloren hatte. Es stellt sich heraus, dass er nicht nur ein Lügner, sondern auch ein Kleinkrimineller und Scheckbetrüger ist. Sein Vater war Wehrmachtssoldat.
Oder die Tochter angeblicher Holocaust-Überlebender, die behauptete, in der israelischen Armee gedient und am Libanonkrieg teilgenommen zu haben. Auch das reine Fantasie. Ihre Mutter, eine deutsche Hausfrau. Ihr Vater, ehemaliger Wehrmachtssoldat.
Allerdings gibt es in diesem Fall eine zusätzliche Facette. Auffallend ist hier die immer wieder öffentlich geäußerte, scharfe, ja militante Israel-Kritik dieser Fake-Jüdin. Ihren Israel-Hass, getarnt als Israel-Kritik, rechtfertigt sie mit dem Hinweis, gerade sie als Jüdin habe das Recht, den jüdischen Staat zu kritisieren. Kein Einzelfall. Immer wieder werden diese erfundenen Familiengeschichten benutzt, um aus einer vermeintlich jüdischen Position heraus dem Staat Israel das Existenzrecht abzusprechen.
Sieht man sich die Umstände an, so dürfte feststehen, dass sie das jüdische Ticket bewusst eingesetzt haben, um sich in Szene zu setzen. Das Schlüpfen in die jüdische Opferrolle als ein probates Mittel gedient zu haben, um vor der Öffentlichkeit ihr Engagement als Israel-Kritikerin zu legitimieren.
Ähnliches gab es auch in der DDR. Dort amtierte eine Nichtjüdin von 1968 bis 1986 sogar als Rabbinerin der jüdischen Gemeinde Halle.
Wobei sie aber den Rückhalt der DDR-Behörden hatte. Sie hat systemrelevant argumentiert, aber ihr Verhalten in der jüdischen Community, das fiel schon auf. Man wusste sehr wohl, da stimmt irgendwas nicht, aber die Behörden haben ihr den Rücken gestärkt. Sie konnte überhaupt kein Hebräisch, hat in einer Fantasiesprache gepredigt, hatte sich einen Doktortitel zugelegt, den sie gar nicht hatte.
Der Schluss liegt nahe, dass es sich bei der vielfach postulierten Opferzentrik tatsächlich um eine komplexe Variante der Täterzentrik bzw. der Selbstzentrik der Täternachfahren handelt. Das bedeutet, dass sich die Art und Weise, wie man sich mit den Opfern beschäftigt, vor allem an den Bedürfnissen der Täternachfahren orientiert, anstatt sich umfassend auf die Erfahrungen der Überlebenden und ihrer Nachkommen einzulassen.
Notieren Johannes Spohr und Clemens Böckmann in ihrem Buch »Fantastische Gesellschaft«. Es ist eine Geschichte, die unter die Haut geht.
Ratten kriechen aus den Körpern toter Frauen. Läuse laufen in schnellen, kritzeligen Bahnen über ein Gesicht. Hungerleidende Babys nagen ihre eigenen Finger bis auf die Knochen ab.
Unter dem Titel Bruchstücke aus einer Kindheit 1939 bis 1948 wird diese Geschichte 1995 veröffentlicht. Autor ist ein gewisser Benjamin Wilkomirski, der in diesen Lebenserinnerungen berichtet, wie er als kleiner jüdischer Junge mit seiner Familie vor dem Einmarsch lettischer Milizen fliehen musste und schließlich in das Vernichtungslager Majdanek deportiert wurde.
Das brillant geschriebene Buch wird zum hochgelobten Bestseller. Bis zu dem Tag im Sommer 1998, als ein Leser und früherer Bekannter von Wilkomirski dessen Lebenserinnerungen als reine Erfindungen entlarvt. Benjamin Wilkomirski ist offenbar weder Jude noch je in einem Konzentrationslager gewesen. Sein richtiger Name lautet Bruno Dössecker. Er wurde 1941 in der Schweiz geboren, von einem Zürcher Arztehepaar adoptiert und gutbürgerlich erzogen. Doch das will Wilkomirskis Leserschaft nicht gern hören, denn das Buch trifft nur allzu gut den Nerv einer zur Mode gewordenen Betroffenheitskultur.
In Fachkreisen wird dieses Phänomen inzwischen als Wilkomirski-Syndrom bezeichnet. Durch die Identifizierung mit den Opfern der Judenverfolgung entsteht eine geliehene Identität. Doch es bleibt die Frage, verschwimmen hier Fiktion und Realität? Glauben Kostümjuden irgendwann an das, wovon sie berichten? Oder treibt sie das Bedürfnis an, eine besondere Geschichte zu erzählen? Aus Aufschneiderei? Aus Eitelkeit? Aus Geltungssucht?
Der Berliner Psychiater Hans Stoffels diagnostiziert in vielen dieser Fälle eine narzisstische Störung. Menschen mit dem Wilkomirski-Syndrom, so erklärt er, lebten von der hohen emotionalen Resonanz, die sie bekommen, wenn sie ihre Geschichte erzählen.
Doch genau darin liegt auch die Tragik. In dem Schaden, den solch erfundene Geschichten anrichten, in dem Misstrauen, das dort gesät wird, wo es gerade wichtig wäre, Glaubwürdigkeit zu vermitteln.
Heute ist es eine sich ausbreitende Unkenntnis in Religionsdingen, die die meisten Judentumsaspiranten immer mal wieder auf Irrwege führt. Da werden regelmäßig jüdische Großväter entdeckt und im Nu reklamieren die Enkel die Zugehörigkeit zum Judentum für sich. Den Journalisten Jacques Schuster macht das fassungslos. Er notiert:
Zahlreiche Möchtegern-Juden, die sich immer lauter und aufdringlicher zu Wort melden, richten sich nicht nach den jüdischen Gesetzen. Die schreiben genau vor, wer Jude ist, nämlich Sohn oder Tochter einer jüdischen Mutter, und wer nicht.
Dass der viel zitierte jüdische Großvater lediglich nach der Rassearithmetik der Nürnberger Gesetze von 1935 aus den Enkeln Halb-, Viertel- oder Achtel-Juden machen würde, was aber für eine Zugehörigkeit zum Judentum irrelevant ist, wird kaum begriffen. Barbara Steiner, Therapeutin in Berlin, dürfte folglich mit ihrer Einschätzung recht haben, wenn sie schreibt:
Das Abtauchen in die Welt des Judentums, das sich Verbergen im Opferkollektiv, erfordert einen hohen Grad an Anpassungsfähigkeit und eine gehörige Portion Skrupellosigkeit.
Und die Historikerin Miriam Rürup fragt:
Mit welchem Recht maßt sich jemand an, sich für einen Überlebenden oder dessen Nachkommen auszugeben? Vermutlich will er irgendetwas Positives für sich erreichen, was auch immer das sein mag. Ob aus Gründen der Psyche oder der Anerkennung durch die Gesellschaft, das bleibt offen. Aber er nutzt aus, was die wirklichen Überlebenden als Trauma erfahren haben und worauf sie sicher gern verzichtet hätten.
Im Phänomen der Kostümjuden zeige sich, so die Einschätzung des Historikers Julius Schöps, wie schmal der Grat ist zwischen Selbstinszenierung, individuellem Wahn und subtiler Judenfeindschaft.
Weshalb der Autor Henrik M. Broder kurz und bündig bilanziert:
Das Judentum taugt zu vielem, nur nicht als therapeutische Anstalt für frustrierte Gemüter.
Das war Der eingebildete Jude – jüdische Scheinidentitäten im Wandel der Zeit. Eine Sendung von Kirsten Serup-Bielfeld. Es sprachen Bernd Rehäuser, Claudia Mischke, Bruno Winzen und Christiane Nothofer. Ton und Technik Schukri Gustmann. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Andreas Mein. Produktion Deutschlandfunk 2023.